Fritz. Podcast.
Ingmar Stadelmann. Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Noch. Sehr, sehr schön. Das ist der Blue Moon, das ist eine Talksendung. Mein Name ist Ingmar Stadelmann. Das Thema ist heute alles. Abschweifen heißt das. Konkret bedeutet 0331 70 97 110. Ruft ihr direkt an in diese Sendung und wir können über alles reden, über alles, was ihr reden wollt. Wir können über das Unwort des Jahres reden, das da wäre Lügenpresse. Stand heute in der Zeitung. Glaube ich natürlich nicht. 0331 70 97 110 klingelt da durch, können wir drüber reden. Wir können über Probleme mit Füßen reden. Ja, ich habe ein Foto gepostet, wo meine Füße gesehen habe und sofort zig Kommentare von Menschen, die sagen, nee, nackte Füße, das darf man nicht posten. Füße sind abtören, Füße sind ekelhaft. Vielleicht möchte uns da jemand aufklären, warum die so ekelhaft sind oder vielleicht sagt doch jemand nein. Ich liebe Füße, ich bin mit einem Fuß verheiratet. 0331 70 97 110. Wir können über alles reden heute in dieser Sendung. Das ist sozusagen die Möglichkeit, sich auszusprechen. Vor allen Dingen mal wieder mit mir. Ja, mit mir, dem Ingmar, der jetzt eine ganze Weile nicht da war. Aber jetzt ist er wieder am Start. Ich habe auch viele Mails bekommen, wo die Leute mal fragen, Mensch, wo bist du denn? Was hast du denn gemacht, Mensch? Jetzt komm doch mal, mach mal Blue Moon und mach mal Late Line, lass mal reden, ey. Ach, wenn Fernsehen ist, dann setze dich dahin. Aber wenn nur Radio ist, dann machst du die Sendung nicht. Das ist Quatsch. Ich war einfach beschäftigt. Ne? Es gibt auch noch andere Sachen, die man machen muss. So eine kleine Talkpause ist ja auch nicht schlecht. Dann ist man viel motivierter im neuen Jahr. Ich wollte euch gleich mal eine Mail vorlesen. Wartet mal. Ich habe mir die hier auch abgespeichert. Eine Sabrina. Sabrina sagt, hi Ingmar, ich höre den Blue Moon mit dir sehr gerne und ich weiß, dass ihr Moderatoren euch die Musik im Blue Moon selber aussuchen dürft. Ja, das ist nicht falsch, das ist korrekt. Ich darf hier selber die Musik bestimmen. Deine Auswahl ist beschissen. Du spielst immer sehr, sehr alte Musik. Versuch doch mal etwas Modernes zu machen. Sabrina. Jetzt müssen wir natürlich wissen, wie alt Sabrina ist und was für sie modern ist. Aber ich werde mich da versuchen zu bessern. Ich nehme auch gerne moderne Musikvorschläge von euch entgegen. 0331 70 97 110, können wir über alles reden. Und hier kommt der allerneueste Hit, den ich gefunden habe, gestern erst im Internet. Der eine oder andere wird es noch nicht gehört haben von euch, aber das Ding wird richtig durch die Decke gehen. Ich glaube, es ist ein Riesending. Heißt irgendwie Heavy D and the Boys. Viel Spaß. Heavy D and the Boys, ladies and gentlemen, hier bei Fritz. Mein Name ist Ingmar Stadelmann. Die Musik spielt eigentlich keine Rolle, deswegen durfte ich sie mir aussuchen. Das ist eine Talksendung über 0331 70 97 110. Könnt ihr anrufen. Worüber reden wir? Worüber ihr immer reden wollt. Ne? Ihr entscheidet ganz alleine, was wir hier besprechen. Ich habe übrigens einen Bonbon im Mund. Nicht, dass ihr euch wundert. Ich bin nicht unhöflich. Ich habe nur ein bisschen Halsprobleme und ich muss das feucht halten. Also, versteht man das, Adrian? Hi.
Ja, das versteht man.
Versteht man gut. Adrian, du bist ja quasi traditionell der Eröffner dieser Sendung.
Bei dir doch immer.
Aber, tatsächlich, wann immer ich moderiere, bist du mein erster Anrufer. Ich weiß noch nicht genau, ob das ein Kompliment ist oder eine Bankrotterklärung, aber erstmal schön, dass du da bist, Adrian. Frohes neues Jahr.
Ja, dir auch.
Ja, bist du gut reingekommen?
Ja, bin ich. Dieses Jahr ja.
Dies Jahr ja, letztes Jahr nicht.
Nee, letztes Jahr gab es ein bisschen Ärger.
Wieso?
In der Polizei, weil wir ein bisschen zu viel mit Pyro mit bulgarisches Feuer gezündet haben.
Bulgarisches Feuerwerk?
Genau.
Da kann man sich die Hand ja gleich selber abhacken.
Nee, das was im Stadion immer zünden. Hier ist mit dem Rauch und alles.
Ah, verstehe.
Da haben wir etwas die Hauptstraßen zu doll zugenebelt.
Ah, verstehe, da hat man nichts gesehen.
Genau. Ja. Da haben wir haben eingestritten, leider.
Ja, ja, macht man ja auch nicht, Adrian, Mensch. Aber dieses Jahr war entspanntes Silvester, hast keinen Quatsch gemacht?
Nö, dieses Jahr nicht. Meine Kumpels waren ja nicht da. Und da habe ich mit meiner Familie ein bisschen gefeiert.
Mal entspannt, das ist ja auch gut. Du weißt, Adrian, heute ist Abschweifen, das heißt, wir können ja wirklich über alles reden. Ne? Du kannst es dir aussuchen. 0331 70 97 110, wann immer jemand mitreden möchte, einfach anrufen.
Hörst du mich noch?
Ja, klar höre ich dich. Worüber wolltest du denn reden?
Ich höre dich gerade nicht mehr.
Du hörst mich nicht mehr?
Warte mal kurz, du musst
Oh, jetzt wird spannend, weil mal Adrian los ist. Hörsturz. Oder aber einfach...
Ich muss gerade einen Telefontausch machen.
Jetzt hast du das Telefon getauscht?
Ja, ich habe nämlich gerade gleichzeitig mein Festnetz angehabt und mein Handy in einer Ladestation gehabt.
Aha, interessant. Aber mit welchem Telefon telefonierst du gerade?
Ich telefoniere gerade mit meinem Handy.
Verstehe. Und vorher war das das Festnetz?
Genau, was gerade abgekackt ist. Habe ja noch, zurzeit habe ich ja WLAN.
Mhm. Ja, WLAN und keine Verbindung.
Jetzt bin ich.
Richtig, Tobias. Tobias 22 aus Stralsund. Wie fandest du Heavy D and the Boys? Kanntest du das? Hast du jemals schon mal gehört, so eine Musik?
Nee, noch nie. Und ich habe auch nur die Hälfte mitgekriegt, weil ich in dem Moment gerade bei euch angerufen habe.
Du hast Heavy D and the Boys verpasst?
Ja.
Bist du ein Hip-Hop-Fan?
Nein, gar nicht.
Was hörst du denn?
Tja, immer das, was mir passt. Das kann fast alles sein. Aber alles da ist gar kein Hip-Hop.
Also alles ist nicht gut, mein Lieber.
Ja, doch, fast alles. Nur das, was mir gerade gefällt. Ich habe bei meinem tollen Handyvertrag 20 Musik-Downloads im Monat.
Und dann lädst du die Scheiße, die eh drauf ist, die ziehst du dann auch aufs Telefon.
Genau.
Was ist der letzte Song, den du runtergeladen hast?
Das war von Alligator, glaube ich. Willst du?
Oh! Ach, genau. Das ist doch, das geht doch. Aber das ist doch Hip-Hop auch. Was redest du denn?
Ja, gut, aber der ist ganz cool. Das ist einer der wenigen, die ich mir geben kann.
So, pass auf, ich gebe dir noch mal ein bisschen Heavy D, damit du weißt, was ich gefeiert habe. Als ich so alt war wie du. Nee, das ist Quatsch, das stimmt nicht. Da war ich 10 Jahre jünger als du. Das war irgendwann Anfang der 90er. Pass mal auf hier. Tobi, du wolltest aber, weil der Abschweifen ist, wahrscheinlich über ein anderes Thema mit mir reden, als über dicke Rapper. Ja, dicke tote Rapper.
Genau, ich wollte mich über Pegida und Bergida und Legida und wie die ganze Trottel sich nennen aufregen. Da habe ich heute nämlich auf MDR Jump, da haben die O-Töne eingespielt.
Warte mal, Tobias, war da jetzt nicht schon ein bisschen Wertung mit drin, wenn du Trottel sagst?
Sicher auch Trottel.
Okay, das war also schon Wertung.
Ja, alle. Ich meine, es ist ein offenes Geheimnis.
Kannst du das belegen, dass das Trottel sind?
Die gehen zu Pegida Transport. Der Name. Allein das ist. Wer denkt sich so einen Namen aus?
Na, Trottel
die
vielleicht.
Die wissen doch nicht mal, was das Abendland ist.
Es geht noch früher los. Es fängt noch früher an, lustig zu sein. Es fängt schon an bei patriotische Europäer. Da fängt es schon an, lustig zu sein.
Ja, das ist schon. Als ob die irgendwas von Europa halten würden. Die brauchen bloß irgendeinen Namen, weil wenn die das mit patriotische Deutsche genommen hätten, hätte man das ja nicht mehr richtig aussprechen können. Dann wäre es ja Pegida gewesen.
Ja, wahrscheinlich. Und weil sie Angst haben, dass die Nazi-Keule dann zu groß geworden wäre für sie.
Ja.
So können sie sagen, nein, wir sind ein patriotisches Europa. Deswegen schwenken wir auch alle Europa-Fahren. Ach nee, doch nicht.
Ja.
Ja. Ja, okay. Aber ich möchte da jetzt nicht zu früh wertend sein. Vielleicht findet ja auch jemand Pegida gut. Vielleicht gibt es ja sogar Leute, die uns heute Abend mal erklären möchten, warum sie da mitmarschieren in Dresden. Es gibt ja offensichtlich ein paar Menschen, die das Bedürfnis haben, das zu tun. 0331 77 97 110, hier, der Ingmar von der Lügenpresse wartet.
Wir hatten da letztens schon mal eine Sendung zu Pegida. Da hat leider keiner von denen angerufen.
Seltsam.
Ob die sich nicht trauen oder...
Na, die halten uns ja alle, also generell alle um sie rum, halten sie, das ist ja so paranoiamäßig, die halten ja alle um sich herum sozusagen für Verbrecher und Verräter. Ja. Aber der es organisiert, der ist ja keiner.
Ja, ist ja klar. So der Jesus von denen. Auf jeden Fall, ja, haben die heute bei MDR Jump, weil ich bin im Osten rumgefahren, haben die O-Töne eingespielt von Pegida-Demonstranten, die mal gefragt haben, warum die da hingehen. Und da hat eine doch gesagt, so, ja, ich will nicht, dass wir Demonstranten, dass wir hier Asylanten aufnehmen. Die tun ja auch nichts für uns. Das fand ich völlig unfassbar. Da habe ich den ganzen Tag diese super dämliche Aussage im Kopf gehabt. Kann ich einfach nicht fassen.
Warum? Weil das so...
Ich habe mich gefragt, ob die das überhaupt ernst meint. Ob die so doof ist oder ob die das alles nur ein Spaß sein soll.
Ja, das... Hat man am Anfang kurz gedacht, ne? Aber leider ist offensichtlich etwas freigelegt worden. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt quasi erst entsteht. Ich glaube, da ist nur was freigelegt worden, was längst da war und scheinbar in Dresden und in Sachsen besonders stark ist.
Die haben sich aber einen echt blöden Zeitpunkt ausgesucht, muss man schon sagen.
Ich glaube, das ist kein Zufall, der Zeitpunkt.
Ja, das schon, ja, weil wir jetzt so viele Flüchtlinge aufnehmen und dann haben die alle plötzlich Angst.
Ja, eben, die Frage ist ja, da kann man ja schon diskutieren, wie viele Flüchtlinge nehmen wir denn tatsächlich auf?
Ja, so viele sind das ja gar nicht. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt, das sind ja gar nicht. Also wenn man das auf die 80 Millionen Einwohner nimmt, die wir haben, oder mittlerweile schon mehr,
ja.
merkt man das gar nicht.
Ich bin auch mir nicht sicher, weil sie, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ich habe mir dieses Thesenpapier mal durchgelesen. Ich fand es ja so lustig, weil da ja von Islamisierung und so weiter, da steht ja in dem Thesenpapier nur nichts von drinnen. Das Wort kommt ja nicht einmal darin vor. Also das ist auch absurd, das ist eine Ansammlung von sehr viel populistischen Thesen. Aber da stand ja auch mal drin, sie wünschen sich, glaube ich, irgendeine Art gerechtere Verteilung der Flüchtlinge in Europa.
Ja, aber bei sich wollen sie die auch nicht haben.
Ja, pass mal auf, ich glaube allerdings, wenn es diese gerechtere Verteilung geben würde, wenn es sozusagen so einen Schlüssel geben würde, dann würden wir wahrscheinlich viel mehr haben, als wir jetzt haben.
Vermutlich schon, ja. So. Also es ist ja auch Schwachsinn. Und die sagen ja auch was von dezentraler Unterbringung der Flüchtlinge. Mhm. Am besten überall dezentral, nur nicht bei ihnen.
Ja, das ist so ein bisschen wie die katholische Kirche mit Schwulen. Man toleriert es aber halt nur nicht bei sich.
Ja, genau das. Überall, so. Nur hier nicht.
Ja,
nur
hier so nicht. Ist es da in Dresden auch. Wobei, sie haben ja in Dresden, gibt es ja, weiß ich nicht, ich glaube 5 Moslems. Und
kommt hin.
Aber ich habe gerade gelesen, es gibt einen wahnsinnig reichen Araber, der irgendwie wahnsinnig viele Arbeitsplätze geschaffen hat in Dresden, aber ich habe den Namen leider vergessen.
Bis der die da mal abzieht, welche den ganzen Demonstranten.
Aber bei einem Quatsch, warum denkst du, dass es gerade in Dresden funktioniert? Ich meine, überall anders scheitert das ja sofort am sozusagen Aufstand der, ich hätte jetzt fast Normalen gesagt, aber der Andersdenkenden, so.
Ja.
Warum funktioniert es in Dresden? Warum ist der Boden da? Warum ziehen die Dresdner los und fühlen sich so benachteiligt?
Ich habe keine Erklärung. Also ich weiß, dass man im Osten im Allgemeinen doch ein bisschen rechter eingestellt ist, also ein bisschen weiter mittig rechts sozusagen als im Westen.
Aber dann hätte es ja in Leipzig, in Leipzig auch sofort funktionieren müssen. Ich meine, die paar Kilometer und ist in Leipzig sofort gescheitert. Und auch
das kann ich mir auch nicht erklären. Also warum es wirklich nur in Dresden so extrem funktioniert. Ja. Ansonsten ja fast gar nicht. Ja. In Suhl waren es immerhin gleich viele. Mhm. Es ist nur in Dresden so extrem. Warum? Keine Ahnung. Überhaupt keine Erklärung für.
Vielleicht hatte jemand eine Idee, 0331 70 97 110. Wir fragen uns gerade, warum Pegida ausgerechnet in Dresden funktioniert.
Auf jeden Fall sind das ziemliche Idioten. Ich würde mich schämen, wenn ich da mitlaufen würde.
Ja, es ist natürlich, also es ist tatsächlich unangenehm für eine Stadt wie Dresden. Das empfinde ich tatsächlich auch so. Ich mochte Dresden oder ich mag Dresden eigentlich sehr, weil ich da oft eine gute Zeit verbracht habe und auch viele nette Menschen kannte und kenne. Und man muss ja immer festhalten, ne, selbst wenn da 20.000 laufen, das sind ja nicht 20.000 zwingend Dresdner, sondern die kommen ja dann tatsächlich alle, die denken, dass da der Marsch funktioniert, kommen ja dann da auch zusammen. Also es ist schon Teil Dresdens. Aber das Problem ist natürlich, dass offensichtlich in der Stadt so eine, sagen wir, unterschwellige, das ist schon okay, dass sie hier laufen, Stimmung herrscht und kein Gegenfeuer entsteht.
Das ist schon echt schlimm. Ich kann das doch überhaupt nicht verstehen. Was für eine Islamisierung auch. Ist ja auch Schwachsinn.
Ach, warte mal, wir holen uns mal den Arthur dazu. Arthur ist aus Zwickau.
Ja, das bin ich. Arthur. Aber nicht ursprünglich. Also eigentlich komme ich aus der Ecke von Görlitz, was aber auch in Sachsen ist.
Ja, Sachse auf alle Fälle.
Genau.
Wo steht der Arthur denn da in Sachsen, wenn er Pegida hört?
Ich kriege auch jedes Mal einen kleinen Ausraster, wenn ich das sehe, weil wir Sachsen damit sehr schlecht dastehen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es nur Sachsen sind, die da mitlaufen. Also eher, die kommen aus ganz Deutschland, weil sonst würde es auch in anderen Städten funktionieren.
Ja, ja. Nee, das ist schon klar. Aber warum ist die Gegenwehr sozusagen nicht so groß in Dresden? Warum ist das so eine gefühlte Akzeptanz in der Stadt?
Die Gegenwehr wird ja auch jedes Mal größer. Also es ist jetzt ja nicht so, dass es akzeptiert wird, aber es ist schwierig, sich jedes Wochenende neu zu mobilisieren. Mhm. Also jemanden zu finden, der einen hinfahren kann. Also ich, wie gesagt, aus Zwickau muss ich halt auch anreisen, wenn ich hin will. Mhm. Und dann ist es schon schwierig, da wirklich jede Woche hinzukommen.
Mhm. Verstehe.
Und schon allein da fängt es an, dass man Schwierigkeiten hat.
Bei 9.000 waren es letzte Woche, glaube ich, schon. Aber das hört man halt nicht, weil man hat bloß von den 25.000 Pegida-Demonstranten.
Ja, 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 klar. Naja, genau, gibt schon, also es ist jetzt natürlich, gibt es schon viele Gegendemonstranten, aber 25.000, die pro Pegida laufen, ist natürlich erstmal schon mal eine Ansage, ja.
Ja.
Meint ihr denn, dass das so ein kurzzeitiges Phänomen ist, so ein bisschen wie diese Mahnwachen, die es auch eine Zeit lang letztes Jahr relativ groß gab in Berlin, bis zu, ich glaube, 5.000 waren da auch mal irgendwie.
Ich denke, das hat sich ein bisschen vermischt, das Ganze. Also, dass sich viele von diesen Mahnwichteln da jetzt zu den Pegida-Leuten mitrennen, weil sie auch ähnliche Thesen aufgestellt haben.
Weil sie also nicht finden, die irgendeinen anderen Scheiß. Hm. Irgendwas gibt's doch immer, wogegen die demonstrieren können.
Was ist der Hauptantrieb? Was glaubt ihr? Was treibt die Leute in einem reichen Land wie Deutschland mit momentan, also wenn man auf ganz Europa guckt, sind wir diejenigen, die diese Krise am besten gemeistert haben, die als quasi die Gewinner dastehen, die so viele Beschäftigte haben wie seit weiß ich wie vielen Jahren nicht. Was sorgt dafür, dass man den Eindruck hat, man könnte hier zu kurz kommen und man müsste dafür sorgen, dass die Asylanten besser kontrolliert werden?
Doofheit, also Unwissenheit. Es kommt vermutlich, wenn man seine Bildung nur aus der Bild-Zeitung und den Nachrichten von RTL nimmt. Dann
würde ich widersprechen, weil ich in meiner eigenen Familie das Problem habe, dass mein Vater immer mehr der Meinung ist, dass Pegida nichts Schlechtes ist. Und der war Polizist, ist mittlerweile Pensionär, also und durfte mal zu DDR-Zeiten auch studieren. Also der ist nicht unbedingt dumm.
Ja, ich würde mich auch frei davon machen, dass sie alle dumm sind. Also das würde ich auch nicht sagen.
Aber uninformiert. Oder die wollen die Tatsachen so nicht wahrhaben.
Ich wollte gerade sagen, ist mehr so eine Form von Ignoranz. Und was mir einfach auffällt, also auch eine große, für mich so eine verschwommene Angst, die da irgendwie mitgeht.
Das denke ich eher. Also ich mit dem, also ob wir so gut weggekommen sind bei der Krise, weiß ich nicht. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es extreme Existenzängste sind, die einen dahin treiben. Also teilweise, andererseits ist es auch eine Politikverdrossenheit, dass man einfach genug hat von dem, was da in der oberen Schicht der Politik gemacht wird.
Aber es ist ja schon so ein aufgebautes Wir hier unten gegen die da oben, ne?
Genau, auf jeden Fall.
Das ist ja immer so. Ich meine, egal wer in der Macht ist, es ist immer schlecht. Man wählt einen und ein halbes Jahr später, oh, der ist scheiße, die machen doch auch alle so dasselbe.
Ja.
Wobei wir mittlerweile auch schon 10 Jahre von einer und derselben Frau in Deutschland regiert werden.
Ich finde die gar nicht schlecht.
Ja, das ist an sich
Sache. Ja, das ist ja auch völlig okay. Man kann die auch okay finden. Also ja. man muss sie nicht automatisch schlecht finden. Also das, man darf sie natürlich auch schlecht finden. Ich meine nur, du kannst natürlich auch sagen, dass du sie gut findest. Das ist auch völlig okay.
Ja, die machen nicht nur schöne Sachen, aber so überwiegend finde ich doch Merkel ganz cool.
Ja, aber also ganz ehrlich, also die viele Demonstranten kann ich aber auch verstehen, weil sie einfach Angst haben, in diesem Lande sozial extrem abzurutschen. Also ich denke mal, das treibt da viele auf die Straße, weil sie einen guten Job haben. Aber wenn man den, warum auch immer, aufgrund von schlechter Lage des Arbeitsmarktes oder sonst was, jedenfalls verliert man diesen relativ gut bezahlten Job. Nach einem Jahr ist man sofort in Hartz IV drin, das will keiner. Also hat man Angst, den Job zu verlieren. Mhm. Beziehungsweise vielleicht hat man ihn verloren und ist in Hartz IV gerutscht. Und
die
hat
verlieren ihre Jobs aber nicht, weil die Flüchtlinge hier nicht arbeiten dürfen.
Nee, ist ja richtig. Das ist wiederum die Unwissenheit. Und darauf wollte ich gerade hinaus. Dass viele das Problem haben, eben in Hartz IV zum Beispiel gerutscht zu sein oder es in ihrem Bekanntenkreis zu kennen. Und dann kommt da einer und sagt, na, die sind schuld. Und anstatt selbst zu recherchieren, bringt er denen irgendwelche Fakten, teilweise halt auch erfundenen Mist, und sagt denen was. Und die denken, ja, der Mann hat ja recht, deswegen auch Lügenpresse, damit nämlich niemand auf die Presse hört, die die Wahrheit sagt, sondern die wird einfach mal hingestellt als der Buhmann, die sagen ja sowieso nur das Falsche und deswegen sind die sauer auf die Ausländer als Gesamtgruppe und weniger auf und dann ist natürlich die Asylbewerber, ich muss ganz ehrlich sagen, Asylanten, das Wort mag ich überhaupt nicht, das ist ein Begriff, den die NPD benutzt und deswegen finde ich den nie so gut.
Ja, zumal benutze ich Flüchtlinge. Das ist eigentlich, gibt's auch.
Also das nehme ich an, treibt da viele auf die Straße. Die halten ja auch Schilder hoch wie GEMA oder GEZ abschaffen. Gut, die GEZ an sich ja, an sich gibt es nicht mehr, aber jedenfalls in die Richtung. Also es hat auch viel mit der aktuellen, also mit der Frustration der aktuellen Lage in Deutschland zu tun.
Ja, aber woher kommt denn dieser, also das ist die große Frage, die ich mir stelle, woher kommt dieser Frust tatsächlich? Also wie kann der, wird der jetzt freigelegt in Zeiten, in denen es doch dem Land besser geht, als es dem Land meinetwegen vor 10 Jahren ging?
Weil die Leute immer mehr wollen.
Hm. Weil ich unbedingt denke, dass es uns besser geht als vor 10 Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben zwar eine extrem hohe Beschäftigungsquote, aber wenn ich mir davon angucke, wie viele haben denn sind denn davon nicht Aufstocker? Wie viele können denn davon wirklich leben? Mhm. Wo ich mir sage, gerade da bin ich froh, dass es jetzt diesen Mindestlohn gibt, obwohl der auch noch zu niedrig ist, aber eine Friseurin geht jeden Tag arbeiten und hat trotzdem nicht genug.
Ja.
Man muss auch Stockerin sein. Die fällt aber in der Hartz-IV-Statistik gar nicht auf, weil sie Arbeitnehmerin ist. Okay, sie ist auch Stockerin, aber die fällt in solchen Statistiken immer komplett raus. Oder meine Schwester zum Beispiel, die hatte eine Zeit lang keinen Job. Ihr Mann hat zu viel verdient, hat sie auch kein Hartz-IV bekommen. Das fällt auch aus der Statistik raus. Und ich denke mal, das sieht man immer nicht, wenn man nur hört, wie viele erwerbstätig sind oder wie viele arbeitslos sind.
Jetzt, pass auf, der Ansatz, den ich verfolge, wäre eher, wenn man dann mal guckt, in wie vielen Ländern kann man denn eigentlich aufstocken? In wie vielen Ländern gibt es das System überhaupt?
Na, wahrscheinlich in 5 weltweit.
Dann wird es nämlich schon sehr eng. Und natürlich kann man das diskutieren und natürlich kann man sagen, da läuft nicht alles so, wie es laufen soll. Aber die Perspektive muss doch erstmal sein, dass man erkennt, alles klar, also wir haben soziale Standards, von denen träumen die 500 Kilometer nach links oder nach Osten oder nach Süden oder nach Norden, davon träumen die in großen Teilen. Da fehlt mir irgendwie ein Bewusstsein für, finde ich. Und natürlich kann man das diskutieren und man muss sich auch fragen, wie das sein kann, dass jemand, der vollwertig arbeitet, nicht alleine davon leben kann, sondern dass der Staat da nochmal Geld drauf buttern muss. Ne? Das ist natürlich zu kritisieren und da darf man natürlich auch die Regierung für kritisieren und darf sich aufregen, das war das Wort, was ich gesucht habe.
Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das Aufstocken finde ich jetzt auch nicht so prickelnd als Staat, weil ich mich hinstelle als Staat und sage, du gehst zwar arbeiten, aber dein Arbeitgeber zahlt dir nicht genug, dann unterstützt man dich, das ist zwar ganz nett, aber auf der anderen Seite ist es, warum soll ich denn nochmal zum Amt rennen, wenn ich schon einen vollbezahlten Job habe?
Ja, genau, das meine ich ja. Das klar, kann man das diskutieren und kann man sagen, was ist denn das für ein Wahnsinn? Warum gibt es das? Wieso muss das gemacht werden?
Aber damit unterstützt der Staat ja indirekt halt diese Aufstockerei. Das ist halt das andere Problem. Ne?
Ja.
Das hat sich doch jetzt aber schon erledigt. Jetzt haben wir den Mindestlohn.
Ja, aber der ist auch gerade so, wenn du ihn kriegst, ne, bist du gerade so über dem Hartz-IV-Niveau.
Jetzt sind wir aber schon wieder bei Hartz IV und bei wirklich einer kleinen Gruppe, muss man ja sagen, an Menschen, die das betrifft. Bei Pegida laufen, glaube ich, nicht so viele Harzer mit. Also, wir haben den Marco, ich würde mal den Marco dazu holen. Der Marco. Ja. Marco, hi.
Hi.
Marco, du wolltest uns erklären, warum Pegida in Dresden funktioniert, aber nicht in Leipzig.
Ja, ich bin so mitten bei der Autofahrt und hatte eure Diskussion da verfolgt. Und da kam ja die Frage auf, was ist der Unterschied zwischen Dresden und Leipzig? Hä? Also ich habe jetzt nicht die Fachkompetenz, indem ich entweder Dresdner oder Leipziger bin, sondern einfach nur ein schnöder Berliner. Aber ich würde mal aus der Historie das so sehen, dass Leipzig heutzutage eine Universitätsstadt ist und demzufolge eine ganz andere Einwohnerklientel hat, die vielleicht schon ein bisschen internationaler und ein bisschen jüngerer vielleicht auch ausgelegt ist. Und dass deswegen vielleicht die Bereitschaft, Sachen, die man heute als modern oder oft bezeichnet, dass man die eben vielleicht eher akzeptiert und dann auch eine entspanntere Haltung dazu hat.
Quasi die Weltoffenheit in die Stadt getragen wurde.
Kann sein, kann ich mir jedenfalls vorstellen. Ich meine, das ist ja, auch ihr seid ja alle jung, die da diskutieren. Also nicht, dass ich nun schon fast in der Gruft liege. Aber das Problem ist einfach, dass ich denke, die Mentalität der Leipziger an der Stelle eine andere sein kann. Mhm. Aber ich bitte auch mal das andere zu bedenken. Dresden oder Sachsen, um es mal so zu bezeichnen, ist ja nicht gerade einer der armen Häuser Deutschlands mittlerweile.
Ja, ja, das wollte ich gerade anmerken. Wirtschaftlich ist dem Land ja wunderbar. Also Sachsen geht es also wirklich nicht schlecht.
Also da gibt es ja ganz andere Regionen. Und wie gesagt, ich kann dazu noch was sagen, jetzt hier, weil ja nun oft nun immer eingedroschen wird. Also nicht, dass ich es nun gutheißen möchte im Grundsatz. Aber das Problem ist, Dresden, die Sache ist ja nur deswegen aberwitzig, weil die, glaube ich, einen muslimischen Bevölkerungsanteil von 0,2% haben. Mhm. Also das Problem ist ja gar nicht da.
Ja.
So, jetzt könnte ich natürlich als Berliner sagen, der hier mit anderen Prozentzahlen, und da unterhalten wir uns dann also nicht über Promillezahlen oder so, hier operiert, dass ich dazu auch eine andere Einstellung haben kann.
Ja.
Bitte doch einfach nochmal als Gedankengang. Vielleicht ist der Dresdner, der mit dem Ausländer Problem derzeit eigentlich gar nichts zu tun hat, weil man also nachweislich sagen kann, dass die da gar nicht so eine hohen Quoten haben. Vielleicht sind die einfach diejenigen, die sich die Entwicklung im Rest des Landes angeguckt haben und eben, wenn sie nicht nur Bild und nicht nur RTL konsumieren, da reicht eine Tagesschau-Ausgabe, um zu sehen, was ist in Nordrhein-Westfalen los, was ist in Berlin los, was ist in anderen Regionen los und dass die sich einfach ihr Bild machen und sagen, wisst ihr was, bevor du zu mir nach Hause schwappt, gehe ich heute auf die Straße. Das könnte eine Lösung sein, weil ich möchte euch auch mal zumindest die Richtung brennen, dass ihr nicht die Pegida-Demonstranten, die dabei sind. Also ich rede jetzt nicht von den 50 Zündlern, die vielleicht die Uridee hatten, die vielleicht wirklich aus dem rechtsradikalen Lager kommen, aber diese 17.000, 19.000 und gestern wohl 25.000, sind nicht alle Loser, das glaube ich nicht.
Das sage ich auch.
Ja, die sind alle von der Gesellschaft abgehängt und es sind doch nicht die 25.000 Arbeitslosen an Dresden, sondern die, und da möchte ich mal auch mal, weiß ich nicht, zumindest in die Richtung appellieren, lasst doch den Leuten auch diese Gedankengut. Ja? Einerseits wird der Islamismus, also der Radikale, der wird teilweise verniedlicht. Da wird gesagt, naja, das sind vielleicht, weiß ich nicht, ja, es gibt 230, wie heißen die jetzt, nicht Schläfer, sondern hier diese Bereiten da, dann gibt es vielleicht 550 registrierte Salafisten. Ja, da könnte ich jetzt sagen, ja, okay, und worüber regt ihr euch auf? Über 50, weiß ich nicht, daneben geartete Rechtsextremisten, die eben ihre Meinung vertreten. Ja,
Stopp, ich muss euch kurz
Halt doch mal das eine genauso aus wie das andere.
Genau. Marco?
Denn beides sind Extreme.
Marco, warte kurz. Du darfst sofort weitermachen. Ich muss einmal wichtige Nachrichten machen. Okay. Und dann bleib einfach in der Leitung, quatschen wir weiter und halt den Punkt fest. Du wolltest den Vergleich der Extreme.
Zum Beispiel.
Okay, bleib dran. Arthur bleibt auch da und Tobias auch. Und ihr könnt gerne anrufen. 0331 70 97 110. Das Thema Sendung ist offen. Gerade jetzt sind wir bei Pegida. Fritz. Tobias ist da aus Stralsund, er ist 22 Jahre jung und hat sich schon über Pegida aufgeregt. Hallo nochmal.
Hallo.
Der Arthur ist bei uns, der ist aus Zwickau, er ist Sachse und auch er hat ein Problem mit Pegida. Und hallo Arthur nochmal.
Hallo.
Marco ist dran, ist Berliner, hat jetzt mal erklärt, warum Leipzig mit solchen Aufmärschen wie Pegida nicht funktioniert, aber Dresden funktioniert und hat uns aber gerade in die Richtung gestoßen, dass du sagtest, wenn man das eine Extrem, nee, wie heißt, sag selber nochmal.
Ja, wenn man das eine, also die Extreme, die jetzt hier auf dem Tisch liegen, sind einerseits die Pegida-Anhänger, um es mal so zu sagen, die also jetzt als Nazis, als weiß ich nicht was, fast en bloc verurteilt werden. Und das andere Extreme ist dann eben, sagen wir mal, der Salafismus in seiner terroristischen Form, auf Deutsch gesagt. Und ich behaupte eben, dass wenn ich müsste dann hier einerseits die Freiheit erlauben, wenn ich weiß, hier in Deutschland rennen wohl 550 Salafisten, jedenfalls registrierte, von denen wohl Gefahrenpotenzial ausgeht. Das ist eine kleine Gruppe und dann gibt es eben eine Gruppe nicht von, weiß ich nicht, 1 oder 2% Rechtsradikalen, die hier irgendwo durch die Lande schwirren. Bundesland auch noch sehr, sehr unterschiedlich. Dann könnte ich sagen, so, das muss eine Demokratie, in der wir ja alle leben und die wir ja alle zu schätzen wissen, da müssen wir eigentlich beide immer aushalten. Mhm. Ja, wir müssen auch Karikaturisten aushalten, die bevor sie jetzt mit einer 3 Millionen Auflage an den Start gegangen oder jetzt gehen, heute auf dem Mittwoch, vorher glaube ich eine Auflage von 60.000 hatten.
Genau, ja.
Ja, das ist ein Promille der französischen Bevölkerung, um das mal genau zu sagen. Und da kann man auch sagen, das ist ein beschränkter Kreis von Lesern. Und da kann man auch sagen, das hat die Pressefreiheit, ja, ist keine Frage. Wir leben in einer Demokratie und da kann man sagen, das muss man aushalten. Das verlangen wir ja auch alle. Also da muss ich alle Extreme aushalten. Dann muss ich auch die, sagen wir mal, die 1 oder 2% Rechtsradikalen, die in irgendwelchen Parteien da organisiert sind, da muss ich die auch aushalten, weil ich sage, die gigantische Mehrheit der deutschen Bevölkerung lebt in einem demokratischen Staat und hält sich auch an die demokratische Grundordnung.
Punkt. Na, die müssen wir eben nicht aushalten. Gegen die sollten wir das machen und gegen die etwa 180 Rückkehrer, die wir haben aus Syrien, die da für den IS gekämpft haben, gegen die sollten wir auch was machen. Ich verharmlose die ja nicht. Ich finde auch, die hätte man eigentlich alle gleich einsperren müssen, als die zurückkamen. Gleich am Flughafen abpassen und einsperren, weil die haben da in Syrien gemordet und Terror verbreitet.
Das geht aber nicht, weil du hast beim besten Willen müssen wir von der Unschuldsvermutung ausgehen und du weißt nicht, was er da gemacht hat. Und wir hatten auch schon einen Rückkehrer, der es in die Medien geschafft hat, der hat da nur Kartoffeln geschält und ist irgendwie verzweifelt und ist zurückgekommen, weil er einfach drangsaliert wurde von den eigenen Truppenteilen.
Überraschend.
Also ich weil das er jetzt nicht töten durfte, weil er musste Kartoffeln
nein,
schälen.
Nein, er wurde schikaniert, weil er ein kleiner Moppel war.
Kinder töten.
Er war einfach nur, der konnte einfach nicht kämpfen. Also der war einfach physisch nicht dazu in der Lage.
Ja, ich wollte auch sagen, wer da hingeht, also aus einem freiheitlichen...
Und diese Terrororganisation genau. unterstützt, der gehört eingesperrt den Rest seines Lebens. Egal, ob der nur Kartoffeln schält oder ob der da an der vordersten Frau und Kinder erschießt. Das ist,
der ist Teil der Organisation, sagst du.
Ja,
darf ich da nochmal kurz was mit eingesperrt?
Klar, Marco, darf nochmal...
Ja, das, weil, wie ihr sagt, ich möchte auch euch nicht in eurem eigenen Widerspruch dann erkennen, weil dann muss ich auch anerkennen, dass vom Islam mal ganz grundsätzlich eine potenzielle Gefahr ausgeht. Dann muss ich das auch mal sagen gesehen. Dürfen.
Vom ja? Islam nicht, nö. Vom Islam nicht.
Also diese wunderbare Trennung, also ich kann das verstehen. Und mittlerweile gibt es ja auch ein paar Imame, wie sie sich ja nennen, die das auch ganz öffentlich verurteilen. Und ich möchte mal ausdrücklich sagen, also nicht, dass man da auch wieder in irgendeine Schiene gerät. Ich selber habe mit ganz vielen ausländischen ethnischen Gruppen zu tun. Also ich bin ganz nebenbei noch selbstständig. Ich beherberge Russen, Polen, Libanesen, Türken, Kroaten, Serben und das alles so ja noch auf einem und demselben Platz.
Sind keine Religionen. Region, ne? Nur als kurzer Hinweis.
Aber miteinander vertragen und das alles auch in friedlicher Atmosphäre sich bei mir aufhalten.
Ja.
Darum geht es nicht. Ich werde auch nicht 150.000 Türken, die in Berlin leben, per se irgendwie an den Rand von solchen extremistischen Gedankengut stellen. Um Gottes Willen. Es gibt ganz viele wunderbare türkische Bürger, wie es auch hoffentlich wunderbare Berliner Bürger oder bundesdeutsche Bürger gibt.
Aber du hast ja gerade gesagt, du sagst, vom Islam geht eine potenzielle Gefahr aus. Hältst du denn?
Das möchte ich mal meinen.
Warte, meine Frage. Ja. Meine Frage wäre jetzt, hältst du da mit grundlegend ein Moslem für gefährlicher als ein Katholiken?
Bleiben wir mal exakt bei dem Punkt, weil es ja immer gebracht wird, wir haben im Namen des Herrn Kreuzzüge begangen, wir haben im 15. Jahrhundert, glaube ich, um die Zeit wartet, haben da Hexen verbrannt.
Ja, aber das wäre mir tatsächlich egal, tatsächlich. Das ist so lange her.
Ich kann gerade sagen, dass ich das Christentum mit Ruhm bekleckert hätte.
Und?
Aber der elementare Unterschied ist mir dabei, dass wir offensichtlich in einem Kulturkreis leben, um aus diesen damaligen Fehlern, ich möchte das mal so bezeichnen, dass man daraus auch gelernt hat und dass man sich weiter entsprechend kulturell entwickelt
Absolut.
Hat und heute so eine Sachen eben nicht mehr begeht.
Absolut.
Und der Vorwurf an den Islam, ohne dass damit jetzt alle muslimischen Gläubigen verurteilt werden sollen, ist, dass man zeitweilig den Eindruck hat, dass es Gruppierungen innerhalb dieses Islam gibt, die offensichtlich sich entweder 1000 oder 1200 Jahre noch in der Vergangenheit befinden.
Also, wir können das.
Nach Christus ist, glaube ich, Mohammed erstmal, oder
genau, gibt's den die Reihenfolge Islam, ist anders. So. Wir können es quasi zusammenfassen auf dem Punkt, es gibt in der katholischen, evangelischen Kirche gibt es ein Jahrhundert der Aufklärung, das dem Islam einfach fehlt. Das muss man einfach historisch...
Zumindest bestimmten Gruppierungen.
Ja, also generell, auch generell ja. Die Trennung dieses Buches vom Buchstabenglauben, ja. Von der Wortwörtlichkeit hin zu einer für sein Leben zu interpretierenden Variante. Das ist im Islam natürlich so nicht passiert. Und ich glaube, da ist natürlich, wie du sagst, da liegt natürlich die Gefahr, die du wahrscheinlich meintest.
Ja.
Ich glaube auch, das Hauptproblem ist, glaube ich, tatsächlich nicht, dass irgendwie die Großzahl oder der größere Teil der Muslime in irgendeiner Form gefährlich sind oder so weiter. Ich glaube, das Hauptproblem ist tatsächlich, dass die Menschen sehen, wie diese 99% der friedlichen Muslims mit diesem 1% umgehen, der da radikalisiert ist. Und ich glaube, da liegt viel Potenzial.
Weißt du, wenn 4 Millionen Franzosen auf die Straße gehen, meinetwegen aber auch sehr unterschiedlich motiviert, darüber konnte man diskutieren, warum diese Möglichkeit in diesem Land, sagen wir mal, ob die von 4 Millionen alle dasselbe gedacht haben, ist mal noch die Frage.
Mhm.
Aber was mir zum Beispiel persönlich helfen würde, auch als Berliner, der ja in einer Stadt lebt, also ich will nicht sagen, dass wir hier dominiert sind, aber in Teilbereichen findet eine gewisse Dominanz statt von Muslimen. Das kann man gut finden, man kann es aber auch schlecht finden. Sagen wir mal so, ich finde es teilweise etwas störend, weil diese Begriffe, über die ihr euch da im Vorfeld doch ein bisschen lustig gemacht habt, also der Begriff Abendland oder Morgenland oder Orient oder Occident oder worüber wir, können wir noch so ein paar Begrifflichkeiten bringen. Auf jeden Fall möchte ich mal behaupten, dass ich in der Bundesrepublik Deutschland mich im Herzen Europas bewege und diese man als zumindest als einen christlichen Kulturkreis bezeichnen darf, ohne dass man damit irgendjemand anderem wehtut. Ich habe keine Probleme mit Juden, mit Buddhisten, mit Atheisten, auch nochmal ausdrücklich gesagt, also die, die meinetwegen auch an nichts glauben, entweder aus Überzeugung oder ich selber bin Atheist, weil mich meine Eltern nicht getauft haben. Also von der Warte aus kann ich zwar trotzdem eine gewisse Beziehung zu Gott haben, ich kann es aber auch sein lassen. Problematisch wird es nur, wenn das alles dominierend ist. Ja. Also wir haben ja hier in Deutschland eine klare Trennung von Kirche und Staat. Das ist ja nun mal das was Feststehendes. Es gibt aber gewisse Kreise im Islam, die diese Verschmelzung zwischen Kirche und Staat oder Religion und Staat dort so in der Form interpretieren, dass der Staat sozusagen die Religion und umgekehrt ist. Ja. Dass also dass die Religion alles dominierend ist. Nimm sowas wie den Iran mit dem Ayatollah. Ja, in der Richtung. Fällt mir jetzt mal so spontan ein.
Gottesstaat.
Ist ein bisschen länger her, also damit wir jetzt nicht so in der Tagespolitik sind. Ja, und diese Dominanz, diese allgegenwärtige Dominanz der Religion, also da möchte ich dir ganz ehrlich sagen, davor kann man als Mitteleuropäer mit mehr oder weniger christlichen Ambiente kann man schon geflissentlich ein bisschen Respekt bis Angst bekommen. Weil ich nicht glaube, dass das zeitgemäß in unserer Zeit hier ist.
Also das, wie gesagt, das ist ja jetzt eine andere Basis der Diskussion. Und du siehst ja, man kann natürlich viele kritische Ansätze finden, aber das ist ja eigentlich überhaupt nicht Teil dieses Pegida-Dings.
Ja, das kann uns doch wurscht sein, dann beten wir eben.
Ja, nee, die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist einfach, ist denn da der, liegt es daran, dass der politische Diskurs oder die Offenheit in der Diskussion gescheitert sind, dass das entstehen konnte?
Also ich glaube, es gibt mittlerweile reichlich Fraktionen, selbst innerhalb der Grünen, um sie mal als Urmutter multikulturellen Daseins zu bezeichnen, die mittlerweile dieses System selbst für gescheitert empfinden. Ich möchte so ja eigenen Grünen unterstellen, die damals in Kreuzberg sämtliche Fäden dieser Stadt hier mit entworfen haben, dass die heute auch zufrieden sind, wenn sie irgendwo im Berliner Speckgürtel wohnen und ihre Kinder auf eine Schule anmelden können, wo der Ausländeranteil nicht 65% oder 85% ist, wie in den Bezirken, wo sie mal ursprünglich hergekommen sind. Das möchte ich einfach mal unterstellen. Ja,
da würde ich auch ansetzen. Nicht böse,
warte, lass mal, Arthur wollte gerade was sagen.
Also da würde ich auch ansetzen, dass viel in der Asylpolitik in dem Moment falsch gemacht wurde, dass sie, wie man so schön sagt, ghettoisiert wurden. Also dass viele Ausländer in eine Richtung, in einen Block, in einen Bezirk reingequetscht wurden, anstatt dass man sagt, man verteilt sie in der Stadt. Also bei uns in Görlitz zum Beispiel hat das wunderbar funktioniert. Wir haben sie nicht in einen bestimmten Bezirk reingesteckt oder in irgendeine Schule oder sowas, sondern die sind in Wohnung von der städtischen Wohnungsbaugenossenschaft, sind wir eingequartiert worden und bis vor ein paar Monaten wusste ich nicht mal, dass wir so viele Asylbewerber in Görlitz haben und auf einmal sagen die, naja, wir haben da über 100 Stück und die bekommt man aber nicht mit, weil sie halt in der Stadt gut verteilt sind und die Nachbarn kennen das und wissen, wie die Leute dann ticken und ob man damit klarkommt oder nicht, aber die sind nicht so in einem Bezirk
okay, jetzt würde ich aber, so also jetzt, wenn man das auf Berlin wieder runterbrechen würde, ist das Problem natürlich, also ich sehe das schon vor mir, wenn wir jetzt hier sozusagen sagen würden, okay, wir packen die nicht nach Hellersdorf, damit die nicht am Rande der Stadt sind, sozusagen, wir mieten jetzt einfach mal, die Stadt kauft einfach mal ein Haus in Mitte, in dem die Asylanten dann leben. Was wird wohl die nächste Reaktion sein? Schaut mal, die dürfen in Mitte wohnen und ich muss in Hellersdorf wohnen, weil ich mir die Miete nicht leisten kann.
Aber nicht ein ganzer Block, sondern einfach wirklich einzelne Wohnungen, die halt gerade frei sind, die zu nutzen und die eben nicht in irgendwie alle in ein Haus oder in einen Bezirk zu quetschen, sondern wirklich in der ganzen Stadt zu verteilen und in städtischen Wohnungen, und die sind ja beim besten Willen nicht unbedingt sehr teuer oder so. Also wenn ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr da in Berlin nur in Mitte nur Luxuswohnungen habt. Also
das kostet aber auch alles furchtbar viel Geld.
Das ist schon ein anderer Mietsatz.
Sinnvoller,
wenn man da auch mal dazu bereit sein, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Wir haben nun mal die ganzen Asylbewerber, wir müssen damit klarkommen. Und trotzdem, da muss man halt das Geld zur Verfügung stellen und dann kann man nicht irgendwelche anderen Großprojekte noch in der Planung haben. Da müssen die halt hinten anstehen.
Ja, das ist aber auch die Frage, wo, also wie ihr sagt, ich sage das jetzt mal aus dem Abstand mit etwas mehr Lebenserfahrung, um es mal in die Richtung zu treiben. Weißt du, ich habe bei euch immer ein bisschen mit Problemen, dass im Prinzip man hat einerseits dieses Syndrom, man würde am liebsten der ganzen Welt helfen. Es sind ja auch vorhin Sätze gefallen, ja, also Deutschland, so ein reiches Land, müsste noch viel mehr aufnehmen. Es gibt Landstriche bei uns, und da möchte ich jetzt nicht von Berlin reden und von den östlichen Bundesländern, die eine relativ niedrige Ausländerquote. Ja, ich will gleich mal was zu dem Thema Asylant und Ausländer sagen. Also ich trenne das mal. Ja. Aber für mich ist wichtig, es gibt Landstriche, speziell sowas wie in Nordrhein-Westfalen, da sind Städte wie Duisburg, Dortmund. Ja. Also wenn ihr mir da erzählen wollt, das wird eine gesunde Kultur im Sinne von
Wohnkultur, Arbeitskultur und Lebenskultur. Da müsste ich dir sofort dazwischen gehen. Das sind Leute mit deutschen Pässen. Zu 80-90%. Die sind. Aber das hat doch nichts mit Asylbewerbung zu tun. Das ist doch ein ganz anderes Problem.
Bleiben wir mal bei dem Punkt. Also ich blende mich meinetwegen auch aus. Ich stehe hier mitten kurz vor der Kreuzung und muss mal wieder weiter. Aber für mich ist eine Sache ganz wichtig. Ich glaube, es ist unstreitig, dass wir Kriegsflüchtlingen, um mal die Sache auf die Syrer zu bringen, dass wenn Menschen in schrecklicher Not sind und aus einem Land fliehen müssen, weil ihnen die Köpfe abgehackt werden, dass wir natürlich als Bundesrepublik Deutschland erstens als reiches Land und zweitens sind wir auch sehr sozial eingestellt und das wird uns der Rest der Welt auch mit Sicherheit attestieren, dass wir da Hilfe gewähren und dass wir Leute aufnehmen. Das ist die eine Geschichte. Dagegen kann nicht wirklich jemand sein. Da werden sich selbst die Verantwortlichen von der Pegida nicht die Finger dran verbrennen. Also ich habe dieses 19-Punkte-Programm nicht auswendig gelernt, aber ich glaube, es beginnt damit, dass ausdrücklich gesagt wird, dass es hier nicht um die Syrer geht, sondern ihnen geht es ja auch mit anderen Problemen.
Ja, theoretisch. Praktisch reden wir alle über Flüchtlinge.
Ja, eben. Das ist ja der Punkt.
Diesen Satz, also gegen Syrer oder gegen Kriegsflüchtlinge. Wir haben auch damals auf dem Balkan, kurz nach den 90er Jahren, als der Krieg auf dem Balkan ausgebrochen ist, da sind selbstverständlich Kosovo, Albaner und Serben und Kroaten, die sich bedroht oder drangsaliert gefühlt haben, die sind in Deutschland aufgenommen worden. Das ist jetzt fast oder ist über 20 Jahre her. Mhm. Die sind heute integrierte Bürger. Darum geht es gar nicht. Und wir werden auch Syrer, die sich in höchster Not befinden, werden wir sicherlich Obdach gewähren. Die Problematik, die ihr ja selbst da eigentlich mit immer euch unterhaltet. Ich habe das Problem, die Pegida ist irgendwo gegen Moslems oder gegen eine Moslemisierung oder Islamisierung.
Ja, aber die meisten sind nur Moslems.
Es gibt kaum irgendwelche Aufmärsche, lasst die Schweden nicht rein oder lasst die spanischen Studenten nicht rein oder bitte keine Einwanderung aus Portugal oder Frankreich oder wo immer gerade junge Leute herkommen, weil die Arbeitslosenquote bei denen 40% bei den Jugendlichen liegt und bei uns eben nicht. Da gibt es keine Aufmärsche oder keine Protestmärsche. Offensichtlich muss es was damit zu tun haben, dass der christlich geprägte Mensch, jedenfalls der hier aus diesem christlichen Bereich kommt, dass der ein existenzielles Problem mit dem Islam in seiner Darscheinungsform der Menschen hat. Und darüber entwickelt er Angst und deswegen geht er auf die Straße und sagt, also 5% reichen mir, 10% möchte ich nicht haben.
Und nun ist es doch aber gerade in Dresden eben so, dass der ist, also da gibt es, wie du selber gesagt hast, hast du es glaube ich so gesagt, 2% Moslems, also ist doch das Bild des Islams, das die Leute inhaliert haben, ist doch ein rein mediales und keins, was sie sozusagen im 1:1 Kontakt gemacht haben können.
Richtig. Ja, das ist das Bild aus der Bild-Zeitung und den RTL-Nachrichten, weil man da nur die Terroristen sieht.
Die ganzen, siehst du aber auf den ARD-Nachrichten genauso. Also, da kannst du Nachrichten gucken, wie du willst.
Ja, die Terroristen siehst du überall.
Ja, wir haben 1,5 Milliarden Moslems und von denen sind 50.000 ein bisschen geisteskrank. Das können wir auch nicht pauschalisieren.
Da ist der Knackspunkt. Der Knackpunkt ist doch, wie gehen denn die friedlichen Moslems mit diesem Teil um?
Pakistan bombt die weg, zum Beispiel. Saudi-Arabien hat kämpft gegen ISIS. Pakistan hat mit den Taliban zu tun.
No, und Katar unterstützt.
Aber ich glaube, das bestätigt mir das doch eigentlich.
Wir machen doch auch nichts. In Paris werden 17 Menschen ermordet. Und was machen die? Gehen auf die Straße gegen Terrorismus. Oh, das hilft aber. Wir bitten die jetzt weniger Leuten den Kopf abzuschneiden. Wir machen doch genauso wenig. Wir sind doch mitschuld daran. Wir sind in den Irak einmarschiert und dann haben wir uns auf Teufel komm raus verpisst.
Ohne, nee, in Irak waren wir nicht dabei, aber in Afghanistan. Also ich weiß, was du meinst.
Ohne,
aber
dass da ein stabiler Staat, ohne sich da ein stabiler Staat entwickeln konnte. Und jetzt läuft die ISIS da durch und bringt zehntausende Menschen um.
Klar, aber
und
die machen also, immer noch gar nichts. Ja, die Rechtfertigung, aber guck mal, oder andersrum gesagt, hier, wo du gerade lebst, gab es auch mal Besatzer, die hier einmarschiert sind, weil da einer durchgedreht ist. Und daraus ist auch kein radikaler Staat entstanden und da gab es danach auch keine Terrorverbünde, die sich in irgendeiner Form entwickelt haben, sondern das hat eigentlich Europa erst zu dem gemacht, was es jetzt ist,
ja,
oder die Basis gelegt.
Was wir machen. Wir können ja trotzdem nicht zugucken, wie die da.
Nein, aber der Punkt, das klang jetzt wie so eine Erklärung, die Amerikaner und die Engländer und die Franzosen sind jetzt selber schuld daran, weil sie da irgendwo einmarschiert sind.
Ja, das ist auch ein instabiles. Ja, schuld sind sie nicht, weil sie einmarschiert sind, sondern weil sie auf Teufel komm raus wieder rausgegangen sind. Hm. Und die sich hätten denken können, dass das nichts Gutes gibt. Und jetzt macht, wie gesagt, keiner macht was dagegen. Auch Boko Haram,
weil jetzt, Nigeria, weil du jetzt aber das Problem hast, wen unterstützt du denn? Getötet.
Ja, Boko Haram, was wolltest du sagen? Lass uns mal ausreden.
Boko Haram hat 2000 Menschen, die haben die ganze Stadt niedergebrannt und ausgerottet in Nigeria. Machen wir auch nichts gegen. Kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Da habe ich sogar auf die Fritz-Seite drauf geschrieben. Dass wir so langsam sollten wir dagegen
auch was machen. Was willst du denn gegen Boko Haram machen?
Ach komm, wir sind gegen die Taliban in Afghanistan in den Krieg gezogen, weil ein gewisser Herr Bush gesagt hat, wir müssen jetzt einen Krieg gegen Terror führen. In Syrien überlegen sie die ganze Zeit, ob sie einmarschieren. Da gibt's Öl, aber wo die Boko Haram ist, ist nichts und da diskutiert auch keiner drüber, ob dort mal europäische Truppen einmarschieren oder nicht. Das ist halt auch was ich nie verstehen kann. Auf der einen Seite
sagen die
bösen ISIS, aber bei den Boko Haram sagt man, die sind auch böse, aber die lassen wir mal in Ruhe oder was?
Also eigentlich haben diese ganzen Kriege jedenfalls gelehrt. Wann immer, also ich sag's jetzt mal so, wann immer der große Bruder USA mit seinen Verbündeten sich als sogenannter Weltpolizist aufgespielt hat, hast du den Hass in diesen Ländern, wo die einmarschiert sind, hast das du stimmt. noch potenziert. Das heißt, mit jedem erschossenen Einwohner dieser Länder hast du dir drei neue potenzielle Terroristen geschafft, weil sie wieder ein neues Rachepotenzial für sich entdeckt haben. Also darüber werden wir die Welt und den Krieg, sofern es ein Krieg ist, werden wir auch nie einen Krieg gewinnen. Also es gibt keine positiven Geschichten. Also,
ja, aber was willst du denn gegen die machen? Du kannst
ja, Afghanistan ist verloren, sobald die letzten Soldaten da raus sind, sind die Taliban wieder da. Genauso wie das im Irak passiert ist. Ja? Weil diese Länder, das ist vielleicht doch das Problem, sie selber können sich nicht die Struktur geben. Ich möchte auch ja nicht sagen, dass wir erst fertig sind, wenn jedes Land demokratisch ist. Für manche Länder mag es andere Staatsformen geben, wenn sie sich untereinander wenigstens vertragen würden.
Ja, aber da musst du ja, weil du den Amerikanern das jetzt so in die Schuhe schiebst.
Ich schieb sie nicht in die Schuhe. Ich sage bloß, dass in
der Regel auf, die haben ja auch, so. Die haben das doch auch anders probiert, im Sinne von, dass sie Leute installiert haben, von denen sie ausgingen, dass sie für sie sind und dass sie das dort so handhaben, wie sie das möchten. Und auch diese Modelle sind ja gegen die Wand gegangen.
Alles.
So,
weil du wirst diesen Staaten
Was ist denn die Alternative? Also wenn da in New York ein Terrorattentat geschieht, ist die Reaktion der Amerikaner deiner Meinung nach, was wäre die richtige Reaktion?
Als der 11. September, als das passiert ist im Jahre 2001, hat Herr Bush relativ einfach gehabt, weil im Zuge dieser Bestürzung wer sich da dieser Allianz verschlossen hätte, der wäre ja gleich als Verräter mit gebrandmarkt worden.
Ja, so hat er das ja auch formuliert, klar.
Fleißig mitmarschiert.
Ja, ja, klar. Aus dem historischen Kontext, man muss ja auch sagen, vorher war ja so eine Form von Attentat nicht denkbar.
Aber ich möchte eins loswerden. Ich kann dir Originalzitate von 12-jährigen Jugendspielern islamischer Herkunft einen Tag nach dem Attentat sagen, die dir kackfrech ins Gesicht lachen und sagen, das macht ja nicht, das waren 3000, in unserer Heimat werden jeden Tag 30.000 umgebracht.
Ja, ja.
Und das ist, weißt du, wenn du diese Einstellung hast, dann weißt du auch, wo der Hass sagen wir mal, dagegen herkommt und dir auch die Erklärung dafür liefern wird. Also ich mache mir da überhaupt keine Illusionen. Wir werden uns über Problematiken dieser Glaubensrichtung auch noch in 300 Jahren unterhalten, weil es keine Befriedung geben wird. Es wird keine geben.
Ja, aber
die Situation mit Israel und Palästina an.
Da jetzt, selbst, jetzt ist aber viel Wunderbaum ist mir hierbei. Jetzt kommt die nächste Runde. Das ist ja ein ganz anderes Fass wieder, was hier.
Also, ja, ist ein anderes Fass, aber es geht immer in dieselbe Richtung. Weißt du, solange sich Sunniten und Schiiten, die eigentlich offiziell aus derselben Glaubensrichtung kommen, solange die sich gegenseitig umbringen und nicht miteinander klarkommen, solange wird es eine außenstehende Nation christlicher Prägung ohnehin nicht schaffen. Davon bin ich also felsenfest überzeugt.
Eigentlich darf ich nochmal zum Diktator, Ende
der alle ruhig hält. Warte. Tobias erst?
Ich sag, die brauchen eigentlich so im Prinzip ein bisschen einen Diktator, der die alle ruhig hält. Der verhindert, dass die sich gegenseitig
umbringen. Und ich sag, niemand braucht einen Diktator.
Ja, das
ist auch so. Das Problem ist, wenn man sich damit...
Manche Völker brauchen eine strenge Regierung.
So.
Das, sonst bringen die sich alle um. Aber es geht ja darum, dass wir trotzdem nicht zugucken können, wie da zehntausende Menschen getötet werden. Wir könnten hier wenigstens vernünftig bombardieren, die IS. Da sehe ich Fotos von hunderten Pickups, die da durch Syrien fahren.
Ja, alles Toyota übrigens.
Fahren dran. Wir haben doch Satelliten, zumindest die Amis haben tausende Satelliten im Weltall und überall Spionageflugzeuge. Warum finden die nicht? Die müssen doch so eine scheiß Wagenkolonne finden.
Mhm.
Werden ein paar Bomben draufgeworfen, hat man wenigstens irgendwas getan, wenigstens ein paar hundert von denen getötet. Und gezeigt, dass wir denen nicht einfach so zugucken. Aber nein, also, da haben wir Angst vor.
Ich denke mal, man kann von außen was bewirken. Also ich habe ein Jahr Grundwehrdienst gemacht und habe von den Afghanistan-Zurückkehrern ein bisschen was mitbekommen. Und die haben zum Beispiel gesagt, dass in den ersten 2-3 Jahren in Afghanistan die Bevölkerung sehr zufrieden mit den deutschen Besatzern waren, weil wir die Taliban verdrängt haben, die haben wirklich Aufbauarbeit geleistet, Brücken aufgebaut und Co. Aber der ganze Aufenthalt der deutschen Armee in Afghanistan hat sie und beziehungsweise aller Besatzer hat sich immer mehr militarisiert. Warum weiß ich leider nicht mehr. Aber das Problem ist doch, man kann es von außen sozusagen ruhig halten, dass man einmarschiert, es ruhig hält und denen sozusagen die Zeit lässt, zu kapieren, wie es funktionieren kann, dass man ihnen beibringt, indem man...
Du hättest den Taliban nicht mal beibringen müssen.
Nee, die Taliban musst du außen vor halten. Dafür ist ja die Besatzung da. Aber die Bevölkerung, die Urbevölkerung, die noch da ist und die nicht so extrem drauf ist, den musst du schon gerade in den Schulen beibringen, wie es läuft. Wenn das ein paar Jahre lang läuft und die Kinder es kapiert haben, kannst du die nicht mehr so stark und leicht extrem... zu Extremisten machen. Und die können sich dann selbst, weil sie überzeugt davon sind, gegen die Taliban wehren und können nicht gekauft werden und können nicht sagen, ach, ich mache doch bei den Taliban mit, weil die mich vielleicht besser bezahlen oder sowas, sondern weil sie dann
die
sagen,
werden auch nicht resozialisiert werden können in unserem Sinne,
Gartenzwerg,
weil die nicht ihre eigene Denkweise haben.
Gartenzwerg. So, jetzt seid ihr kurz bei alle ruhig, weil ich muss nämlich jetzt die Sendung an dieser Stelle beenden. Aber keine Sorge, es geht ja direkt weiter mit der Late Line. Marco, wollte sich verabschieden oder wolltest du noch bei uns bleiben?
Wie macht ihr noch immer weiter?
Ich mach bis eins, mein Lieber.
Es regnet in Strömen und ich muss nach Hause. Falls ich nachher nochmal anrufe und ihr mich wieder mit reinnehmt, dann würde ich mich auch schon bedanken.
Dann machen wir das so. Marco, ich danke dir sehr.
Aber ich möchte euch noch trotzdem noch ein Wort sagen. Wer hat die Rede von Malala, das ist diese Friedensnobelpreisträgerin, die 16 oder 17-Jährige.
Ja, kennen wir.
Die YouTube. Die hat sich im Namen von 16 Millionen muslimischen Mädchen dafür bedankt, dass sie den Kampf aufnehmen durfte, dass diese Mädchen ein Recht auf Schule haben.
So.
Dieses Recht auf Schule,
Marco,
hat sie mit ihrem...
Ich weiß, du hast recht, ich danke dir. Ich schlepp euch mal mit in die nächste Sendung, Jungs, ne? Und mach, wie mir beauftragt wurde von Sabine, die sich mehr moderne Musik gewünscht hat. Hier war ganz neues Creep von DSC.
Und das hört man.